einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht guckt ihr auch nochmal links und nach rechts, weil ihr gerade nur die ganze Zeit nach vorne geguckt habt und sagt mal, hey, voll schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein. Wir waren von Montag bis Donnerstag als Gemeindeleitung in Willingen auf der Bundeskonferenz und hatten dort eine gemeinsame, sehr coole und inspirierende Zeit. Auch Dinge ganz kontrovers, die wir miteinander diskutiert haben, aber so zu dritt als Gemeindeleitung, Dieter konnte leider nicht mit, haben wir wirklich eine gute Zeit gehabt, sehr gemeinschaftlich, wie ich auch eine Einheit gemeinsam erlebt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich hoffe, dass wir auch da in Zukunft noch ein paar Impulse auch mit in die Gemeinde geben können. Jan ist heute Morgen nicht da, der ist außer Haus und verrichtet dort seinen Dienst. Und ihr dürft heute mit mir vorlieb nehmen. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Auch in einer halben Stunde freut ihr euch noch. Jan hat letzte Woche über die Herausforderung annehmen gesprochen. Und ihr seid alle beschenkt worden, wenn ihr denn da gewesen seid und seid hoffentlich reicher aus dem Gottesdienst wieder rausgegangen als vorher. Und das im mehrfachen Sinne. Ihr habt kleine Umschläge bekommen mit Geld drin. Und ich habe von einigen schon ganz coole Ideen gehört oder auch auf Facebook gelesen, was man denn mit diesem Geld anstellen könnte, wie man es vermehren könnte. Denn das war ja der Job. Wir wollen in 5 Wochen eine große Kollekte einsammeln. Wir wollen das, was an mehr dabei rausgekommen ist, an gemeinnützige Projekte weitergeben, wollen damit auch nochmal wieder Gutes tun. Und wir möchten einfach uns gegenseitig herausfordern, zu gucken, hey, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt? Und dafür ist dieses Geld ja einfach nur ein Symbol, eine Verdeutlichung dessen. Und was kann ich anderen damit geben und zu merken, indem ich gehe, vermehren sich Dinge. Indem ich das, was Gott mir gegeben habe, einsetze, kann sich etwas vermehren. Und das ist ja ein Teil von der Predigtreihe, die Welt umarmen, bei der wir heute weitermachen. Die Welt umarmen, nicht die Erdkugel, sondern die Menschen um uns herum, weil Jesus uns das aufgetragen hat. Und in dieser Predigtreihe geht es darum, dass wir den Menschen um uns herum etwas zu geben haben. Es geht darum, dass wir uns angucken wollen, welche Menschen leben eigentlich um uns herum. Wie können wir einen Blick dafür bekommen, was Gott hier in Oldenburg, hier in der Umgebung mit uns vorhat? Und diese Reihe ist ja so ein Stück Hinführung und Vorbereitung auf den Prozess, den wir gerade im Beginn sind, zu starten. Ja, am 1. November haben wir so ein Seminar, da wollen wir möglichst als ganze Gemeinde zusammenkommen und dann nochmal weiter forschen. Aber auch diese Predigtreihe ist schon so ein Stück Hinführung, die Augen dafür zu öffnen, was Gott mit uns vorhat. Ich glaube, dass Gott richtig coole Sachen vorhat. Ich glaube, dass Gott ein Herz hat für die Menschen um uns herum, dass Gott auch ein Herz hat für uns, aber dass wir als seine Botschafter ihn vertreten dürfen hier und seine Dinge weitergeben dürfen. Wir wollen hier Salz und Licht sein für die Menschen um uns herum. Und wenn du jetzt kein Kananäer sprichst, Salz und Licht heißt, die Würde, die ein Mensch hat, da wollen wir uns darum kümmern, dass Menschen Würde zurückbekommen. Denn ich glaube, dass das etwas ist, was Gott möchte. Gott möchte, dass Menschen in Würde leben. In Würde und Freiheit. Ich glaube, Gott möchte, dass Menschen nicht unterdrückt werden. Ich glaube, dass Gott möchte, dass Menschen nicht in Armut leben. Ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass Menschen kaputte Beziehungen haben. All das sind Dinge, die meiner Meinung nach nichts mit Würde zu tun haben. Wenn jemand krank ist, wenn jemand unter Süchten leidet, ungesunde Abhängigkeiten hat, all das ist nichts, was mit Würde zu tun hat. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir in Würde und Freiheit leben. Und genau das wollen wir als Botschafter Gottes umsetzen. Und ich glaube, dass es eine sehr spannende und herausfordernde Zeit vor uns liegt. Spannend, weil ich glaube, dass wir Dinge erleben werden, die wir vorher vielleicht noch nicht so erlebt haben. Und herausfordernd, weil ich glaube, dass wir an dem einen oder anderen Punkt noch lernen müssen, umzudenken, eine andere Blickrichtung zu bekommen auf das, was es heißt, Salz und Licht zu sein. Ja, zum Beispiel unsere Sicht von Reich Gottes. Reich Gottes, da verstehen wir ganz oft drunter, Gemeinde, das sind diese 4 Wände. Investier dich doch ins Reich Gottes, heißt dann, hey, investier dich hier in die Gemeinde. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Reich Gottes ist viel größer. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte anschauen aus Lukas 10. Und dort geht es um eine Entdeckungstour. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, der lehrt sie einiges, bringt ihnen einige Dinge bei. Und es sind nicht nur die 12 Jünger, sondern es ist eine größere Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und er sagt ihnen, hey, so und so stelle ich mir das vor, wenn ihr in meinem Reich dabei sein wollt. Er gibt ihnen Anleitungen, wie man Dinge tut. Er ist mit ihnen unterwegs in den Dörfern, heilt Menschen, predigt das Evangelium, sagt, hey, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und nun sind seine Jünger dran. Jetzt geht es darum, dass seine Jünger ausgesandt werden und ein bisschen rumexperimentieren, würde ich es mal nennen. Er schickt sie auf Entdeckungstour. Und in diese Geschichte steigen wir jetzt ein, in Lukas 10, 1 bis 20. Ein paar Verse habe ich rausgenommen, auf die ich heute nicht so einen Schwerpunkt legen möchte. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus, also andere als die 12, das hat er vorher schon mal gemacht, und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung: Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, ja nicht einmal ein zweites Paar Sandalen. Und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen. Wann immer ihr ein Haus betretet, segnet es. Wenn seine Bewohner des Segens würdig sind, wird er bei ihnen bleiben. Wenn sie es nicht sind, wird der Segen zu euch zurückkehren. Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus. Bleibt an einem Ort und esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen. Denn wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und seid dabei, das Reich Gottes und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Doch wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißen will, dann geht hinaus auf die Straße und sagt, wir schütteln als Zeichen eures Verderbens den Staub eurer Stadt von unseren Füßen. Vergesst nicht, dass das Reich Gottes nahe ist. Als die 72 Jünger zurückkehrten, also dazwischen passiert halt was und Jesus sagt noch mehr. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihnen voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte ihnen, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Mir sind in diesem Text so drei Punkte wichtig geworden, wo ich euch mal so ein bisschen mit hineinnehmen möchte, bevor ich euch von einem kleinen Praxisprojekt erzählen möchte. Ja, wir lieben es, praktisch zu werden, so wie letzte Woche auch. Diese Woche gibt es auch die Möglichkeit. Aber dazu später mehr. Wenn man so auf Entdeckungstour geht, und so heißt ja auch die Predigt heute, dann ist es ja gut, sich mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, hey, wie sieht eigentlich die Tour aus, die ich machen will, so eine Tourplanung zu machen und sich schon mal den Zielort anzugucken. Ja, also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hinfahrt, dann guckt man vorher noch auf Google Maps, hey, wie sehen die Orte dort eigentlich aus, die Straßen, wo könnte ich mich gut verfahren? Welche Autobahn sollte ich nehmen? Oder es gibt so Leute wie mich, die nehmen das Navi, setzen da rein, da und da möchte ich hin und dann fährt man einfach stumpf los und merkt dann am Ende, dass es doch der falsche Ort war. Nein, ist noch nicht passiert. Oder die Ranger, die jedes Jahr ihr Sternenhike machen, auch da plant man im Voraus, hey, wo wollen wir eigentlich hin? Wie kann das klappen, dass wir uns gemeinsam irgendwo in der Mitte treffen? Und auch da durchdenkt man Dinge. Ja, wie kann das Ganze aussehen? Wie kommt man dorthin? Wie sieht der Zielort aus? Was erwartet mich dort? Und als Jesus seine 72 Jünger hier aussendet, hatte er auch einen Plan davon, von dem, was in der Zukunft passieren würde, wo er hingehen wollte. Er hat gesagt, euch 72 sende ich aus in die Dörfer, in die ich noch kommen will. Das ist mein Plan. Ich möchte dorthin kommen. Also 36 Dörfer, ne, jeweils 72 durch 2 sind 36. Oder die Jünger haben auch mehr, ich weiß es nicht. Und Jesus hat sich einen Plan davon gemacht, wo er in Zukunft hin will. Er hat das durchdacht und hat sich überlegt, okay, wo kann das vielleicht auch strategisch gut sein, dass ich diese Dörfer aussuche? Der ist nicht einfach stumpf drauf losgelaufen und hat mal geguckt, ach, mal gucken, wo wir heute hinkommen, mal gucken, was hier heute passiert, sondern Jesus hatte einen Plan davon, auch wenn er sich das nicht aufgeschrieben hat. Ja, so eine Agenda bis zum Jahre 33. Aber ich glaube, dass er das ganz klar im Kopf hatte und sich überlegt hat, wo er hin will und seine Ankunft sogar vorbereitet, indem er diese Jünger aussendet. Jesus war also zielgerichtet und hatte eine Strategie davon, wie er vorgehen wollte. Und er schickt seine Jünger voraus wie so kleine Wahlkampfhelfer. Ja? Gehen dahin, haben schon mal Luftballons verteilt. Gut, die Luftballons, das war ein Wunder, waren schon ein bisschen größere Luftballons. Und haben vielleicht ihren Stand in der Stadt aufgebaut, so die Wahlkampfhelfer, nur dass Jesus jetzt nicht zur Oberbürgermeisterwahl in Oldenburg angetreten war, sondern Jesus hatte eine viel gigantischere Botschaft. Jesus hatte die Botschaft vom kommenden Königreich, vom Reich Gottes, etwas, was viel gigantischer ist als irgend so eine kleine Oberbürgermeisterwahl, auch wenn die hier in Oldenburg wichtig ist. Jesus hatte einen Plan davon, wie er die Menschen erreichen wollte mit seiner Botschaft. Und dafür hat er seine Jünger mitgebraucht. Jesus setzt darauf, Menschen zu involvieren in seinem Plan, andere Menschen zu erreichen, anderen Menschen eine frohe Botschaft zu bringen, andere Menschen in sein Reich einzuladen. Und mir ist an der Stelle aufgefallen, hey Jesus, der hatte tatsächlich einen Plan. Der ist nicht einfach planlos losgelaufen von heute auf morgen. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man in manchen Kreisen, was leicht, ein bisschen leicht verpönt ist, ja, sich lange Pläne zu machen oder Dinge zu durchplanen, weil das sei ja nicht mehr geistgewirkt. Ich wage das mal an dieser Stelle so ein bisschen zu sagen. Ja, die Liederliste, die wir vorher machen, die ist nicht geistgewirkt, nur wenn es spontan passiert. Das war dann der Heilige Geist. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, ob ich tagtäglich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin oder nicht. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist langfristig planen kann und dass es sich gute Gedanken macht und dir gute Gedanken gibt auch für die Zukunft. Und dass es nicht nur das Spontane ist. Ja, ich glaube, der kann auch spontan, aber ihm die Fähigkeit abzusprechen, langfristig planen zu können, da tun wir ihm, glaube ich, mit Unrecht. Die Frage ist, ob ich Tag für Tag mit ihm unterwegs bin und mich von ihm leiten lasse. Und ich glaube, das können wir bei Jesus sehen, dass er das gemacht hat. Wenn wir uns also Gedanken darüber machen und planen und so ein bisschen Strategie entwickeln, hey, wie wollen wir eigentlich die Menschen in unserer Umgebung erreichen? Wie wollen wir dort Reich Gottes bauen? Wie wollen wir dort das Reich Gottes verkünden? Dann ist es, glaube ich, völlig okay, wenn wir uns vorher vom Heiligen Geist leiten lassen, dass er uns Dinge zeigt, dann ist es, glaube ich, völlig okay und gut und richtig, sich anzugucken, wo gehen wir da eigentlich hin? Als seine Jünger zurückkommen, dann berichten sie von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Die waren total begeistert, was sie erlebt haben. Das war total klasse. Dinge, die sie vorher nur bei Jesus gesehen haben, konnten sie jetzt auf einmal selber machen. Sie haben Menschen gesund gemacht, sie haben Gemeinschaft gepflegt mit Leuten, waren in den Dörfern und das war ja nicht nur ein Tag, sondern es war wohl etwas langfristiger, die Ankündigung, dass Jesus kommt. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie zurückgekommen sind zu Jesus und eh schon völlig begeistert waren und ihm davon erzählt haben, was sie erlebt haben, dass Jesus trotzdem gefragt hat, hey, sag mal, was waren denn das für Menschen? Ja, ich weiß, Jesus wusste das alles, was für Menschen dort lebten, aber Jesus hat es trotzdem geliebt, nachzufragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er seine Jünger gefragt hat, hey, was leben dort für Menschen? Erwarten die mich? Wie ging es euch mit denen? Wie waren eure Erlebnisse? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was für Menschen leben dort? Welche Nöte haben die Menschen dort? Was plagt die Menschen dort? Welche Sehnsüchte haben sie? Wissen wir, wer die Menschen um uns herum sind? Kennen wir die? Wenn die Predigtreihe heißt, die Welt umarmen, dann glaube ich, wir können nur umarmen, was wir auch kennen. Jesus überlässt es auch nicht dem Zufall, in welcher Konstellation, tolles Wort, ne? In welcher Konstellation Jünger losziehen. Er sagt nicht mal, ach, mal schauen, ne? Geht mal so los, wie ihr möchtet, so 2, 4 oder vielleicht auch alleine, weil du niemanden findest. Nein, ich glaube, Jesus hat sich das schon sehr genau gedacht, dass er 2 losschicken möchte. Ja, auf Klassenfahrten ist es so, da sagt man den Kindern immer, ihr dürft nur zu dritt oder mit mehr Leuten in die Stadt gehen. Und da steckt auch was hinter. Nicht, dass man die triezen will und denen jegliche Freude nehmen möchte. Die regen sich manchmal richtig auf. Warum darf ich nicht allein? Ich kann das schon, ich bin schon groß. Und der Grund dafür ist, wenn sie mit 3 Leuten losziehen, wenn sich einer verletzt, kann einer bei ihm bleiben und ein anderer holt Hilfe. Ja, diese Regel ist aus den Zeiten, wo es noch kein Handy gab. Aber es gibt dann auch andere gute Dinge, die hinstecken. Das heißt, es ist durchdacht, warum man Leuten in einer Gruppe mit einer gewissen Anzahl losschickt. Und ich glaube auch, dass Jesus das nicht einfach so gemacht hat, sondern dass er sich da etwas bei gedacht hat. Weil sich der eine verletzen könnte, könnte der andere ihn heilen. Oh, voll praktisch. Oder damit es unterwegs nicht so langweilig wird. Ne? Zu zweit redet es sich besser. Ich glaube aber eher, um sich gegenseitig anzuspornen, den Auftrag und das Ziel auch weiterhin vor den Augen zu behalten. Sich gegenseitig anzuspornen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind, uns gegenseitig anspornen, uns gegenseitig ermutigen, Dinge zu tun, ermutigen, gegenseitig dran zu bleiben, die Verbindung zu Gott zu halten. Ich glaube, dass es das ein Punkt davon war, warum Jesus gesagt hat, zieht zu zweit los. Damit ihr euch gegenseitig ermutigt, meinen Auftrag umzusetzen. Kennst du vielleicht Menschen oder bist du sogar einer von ihnen, die einen Auftrag von Gott bekommen haben, den Gott einen Traum ins Herz gelegt hat, aber weil sie keinen Mitstreiter neben sich haben oder vermeintlich keinen Mitstreiter neben sich haben, versickert dieser Traum immer wieder ins Hinterstübchen. Ich glaube, dass es für den einen oder anderen hier zutrifft, das war so in der Vorbereitung ein so ein Punkt, dass Gott da ein einzelnes Leben hineinsprechen möchte und sagt, wo ist die Person, die ich gemeinsam mit dir auf diesen Weg schicken will? Geh auf die Suche, ich habe da jemanden für dich, damit du nicht deinen Traum irgendwo ins Hinterzimmer packen musst. Und ich merke das selber, ich bin so dankbar dafür, für einen Jan, für einen Dieter, für einen Volker, gemeinsam als Team diese Gemeinde leiten zu dürfen. Ich bin dankbar dafür, weil es sich gegenseitig ermutigen gilt, sich gegenseitig anzuspornen, zu sagen, hey, Gott hat uns gesetzt, wir wollen Oldenburg für Jesus erreichen. Gott hat dich nicht als Einzelkämpfer berufen, sondern er möchte dir Menschen an die Seite stellen, mit denen du gemeinsam sein Reich sichtbar werden lässt. Nachdem wir die Tourplanung gemacht haben, wieder aufwachen, seid alle so ruhig. Okay, wir haben die Tourplanung gemacht, wir wissen, wo wir hinwollen, wir haben das Ziel gesetzt, haben die Orte ein bisschen ausgekundschaftet. Und jetzt geht es um die Ausrüstung. Die Ranger wissen das, ne? Wenn man so plant, dann muss man eine große Liste aufstellen, was müssen wir alles dabei haben. Beim Bundescamp ging die Liste wahrscheinlich über 3 DIN A4 Seiten, in Schriftgröße 9. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Und die Frage ist ja, welche Ausrüstung haben die Jünger mitbekommen? Ja, man könnte sich ja denken, hey, bevor Jesus seine 72 Jünger losschickt, da braut er nochmal den großen Trank und sagt, hey, jeder kriegt hier so ein kleinen Trunk, so ein Zaubertrünkchen, damit ihr auch richtig gut drauf seid, damit ihr möglichst schnell in die Dörfer kommt. Oder ihr drückt ihr noch Multitool in die Hand, weil man weiß ja nicht, was Sache ist, man weiß nicht, was passiert. Oder die Visa-Card, aber all das war für die Jünger nicht dran. Gab's nicht. Ja? Jesus sagt, ich blätter mal zurück. Nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, ja nicht einmal ein zweites Paar Sandalen. Nichts an Ausrüstung. Das, was du hast, das bekommen die Jünger hier mit. Und ich finde die Krönung davon, was Jesus sagt, einen Satz vorher, denkt daran, ich sende euch wie Lämmer unter die Schafe. Wow, voll ermutigend, Jesus. Klasse, ich freue mich auch. Ja, bei mir geht da im Kopf so eine Reportage. Lämmchen Lothar hüpft über die Bühne, nicht über die Bühne, über die Weide. Ja, und schmatzt so das leckere, saftige Gras. Und über die Bergen. Und da stehen so schöne Blümchen und das kleine Lämmchen. Oh. Und dann sieht es in der Ferne die Wölfe. Oh, ein Rudel Wölfe. Die sehen so mächtig aus. Klasse, mit solchen Zähnen, da gehe ich mal hin. Ah. Und dann kommt in der Reportage so ein Testbild und piep. Und danach siehst du nur noch Wolfgang Wolf, wie er Zahnseide nimmt und sich die Flusen zwischen den Zähnen wegmacht. Voll ermutigend. Ihr wollt Jesus seine Jünger runtermachen? Wollt er sie entmutigen und sagen, ja, ihr werdet zerfetzt werden? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus seine Jünger entmutigen sollte, sondern dass es Teil seiner Jüngerschaftsschule war, ihnen zu zeigen, wie er in diese Welt gekommen ist. Geboren als Baby in einer Krippe, nicht als Königssohn, schutzlos, bedürftig, abhängig von anderen Menschen. So ist Jesus in diese Welt gekommen. Und genauso schickt er seine Jünger hier raus. Macht ihn deutlich, mit nichts schicke ich euch los. Jesus hat sich freiwillig vom Menschen abhängig gemacht, als er auf diese Welt gekommen ist. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, um uns damit ein Vorbild zu sein, das auf jeden Fall. In Johannes 20, Vers 21 steht, dass Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gottes Königreich ist gekennzeichnet durch Demut und nicht von Großtuerei. Es ist gekennzeichnet durch Partnerschaft zwischen Gott und Menschen. Die 72 sind in die Lage von Jesus versetzt worden. Für sie war klar, wir brauchen unser Gegenüber. Ja, die sollten in die Dörfer gehen. Und die waren darauf angewiesen, dass Menschen ihnen helfen, dass Menschen sie versorgen, dass sie irgendwo unterkommen. Wir treten nicht wie die Stars der Szene auf, die ja alles wissen. Wir haben alle Weisheit gepachtet. Wir wissen, was richtig ist. Sondern wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe. Bedürftig in einem Miteinander, in einem gemeinsamen Miteinander. Aber warum scheint Jesus das so wichtig zu sein, das zu sagen, dass sie in einer gewissen Demut einfach gehen sollen, sie zu schicken, wie er in diese Welt gekommen ist? Ich glaube, weil auf der anderen Seite das, was er ihnen mitgibt, gigantisch ist. Und er das ein Stück in ein Gleichgewicht bringt. Wenn wir in Vers 19 lesen, was er ihnen mitgegeben hat, dann ist das ziemlich beachtlich. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Jesus erteilt den Jüngern Vollmacht. Und es ist ganz interessant, wenn man sich dieses Wort Vollmacht anguckt, was tatsächlich dahinter steckt. Ja, ich kann zwar kein Griechisch, aber es gibt das Internet. Da kann man sich so Dinge übersetzen lassen und ein bisschen nachforschen. Dieses Wörtchen heißt Oexousia. Judith, richtig? Ob es ausgesprochen ist, ist ja auch egal. Aber dieses Wörtchen, das bedeutet nicht die Fähigkeit zu haben, etwas zu tun oder die Kraft für etwas zu haben. Es bedeutet auch nicht, dass die Jünger nun unverwundbar waren und magische Zauberkräfte in sich trugen. Es meint also keine physische oder willkürliche Kraft, sondern Exousia bedeutet die Ermächtigung zur Durchführung bestimmte Aufträge. Es ist die Befugnis, die Amtsgewalt, die Macht, die zu sagen hat. Ja, kleines Beispiel, ein Polizist, der auf der Straße steht, der kann kein Auto anhalten, das würde ihm plattfahren. Aber er hat vom Staat die Vollmacht bekommen, seine Kelle rauszuholen und damit das Auto anzuhalten. Das ist ein Unterschied. Und diese Vollmacht haben die Jünger bekommen, Autos anzuhalten. Ein anderes Beispiel ist ein Botschafter eines Landes. Er erhält auch eine solche Vollmacht. Ja, in Berlin sind ganz viele Botschaften, dort sitzen Leute. Die sind Abgesandte von ihrem Volk, von England, was weiß ich, Frankreich und so weiter und so fort. Das sind Botschafter. Und wenn die unter ein Dokument ihren Namen setzen, dann machen sie das im Auftrag des Königreichs von England, was es ja noch gibt. Die Jünger waren also Regierungsvertreter, Botschafter des Reiches Gottes. Und auch das ist etwas, was wir verstehen müssen, glaube ich. Wenn wir Vollmacht von Jesus bekommen und als Jünger Jesu bekommst du diese Vollmacht, was vertrittst du denn dann eigentlich? Du bist Himmelsbürger. Du vertrittst den Himmel auf Erden. Das ist dein Job hier. Jesus sagt, ihr seid meine Vertreter, meine Repräsentanten, wenn ihr in die Dörfer kommt. Ihr seid Repräsentanten, Botschafter des Königreiches Gottes. Das ist, finde ich, eine verantwortungsvolle und coole Ausrüstung, die er seinen Jüngern dort mitgibt. Den letzten Punkt, den ich mit euch noch angucken möchte, ist etwas ganz Interessantes in diesem Text. Und zwar sollen die Jünger so etwas wie ein Basislager aufbauen. Ja, die gehen in die Städte und die sollen Häuser suchen, in denen sie, ich sag's mal, unterkommen, wo sie versorgt werden und von da aus können sie wieder in alle Richtungen gehen, können in dem Dorf aktiv sein und das Reich Gottes verkünden. Und Jesus gibt ihnen diese Anweisung, solche Basislager zu finden auf dieser Entdeckungstour. Und wenn wir, ich habe es nochmal aus der Elberfelder Übersetzung rausgezogen, weil es dort ein bisschen deutlicher drin steht. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Jesus trägt seinen Jüngern hier auf, völlig vorurteilsfrei auf jeden Menschen zuzugehen, auf jedes Haus. Also Haus bedeutet ja nicht ne, die vier Wände, sondern heißt immer so eine Hausgemeinschaft. Die ganze Familie, Angestellte und so weiter. Und er trägt ihn auf, geht zu jedem Haus, nehmt euch die Zeit für die Menschen und achtet darauf, wer Menschen des Friedens sind. Und dort lasst euch nieder. Und jetzt kann man ganze Ausarbeitungen darüber lesen, was denn Menschen des Friedens sind. Das wird in der Bibel gar nicht so ganz genau beschrieben. Aber wenn man sich mal so ein paar Personen anschaut, da werde ich euch jetzt aber nicht mit langweilen, vielleicht finden es einige spannend, dann müsst ihr selber nachforschen, zum Beispiel der Kerkermeister von Philippi oder ein Cornelius, das sind so Menschen des Friedens. Menschen, die Dinge im Sinne des Reiches Gottes umsetzen, die offen sind für das Evangelium, die offen sind für Jesus, die aber nicht unbedingt Christen sind oder die keine Christen sind. Und das ist schon spannend, sich da ein bisschen weiter reinzudenken. Kennst du vielleicht Leute in deinem Umkreis, die offen sind, die Jesus nicht ablehnen, die Netzwerker sind, auch das ist so ein Prinzip, was man dort erkennen kann, die Einfluss haben auf ganze Netzwerke von Menschen und die Gutes bewirken in dieser Stadt? Kennst du solche Leute? Diese Leute könnten ganz entscheidende Schlüsselpersonen sein. Jesus trägt das seinen Jüngern auf, sich dort niederzulassen. Das heißt für uns bestimmt nicht, dass wir uns dort einlisten sollen bei irgendwelchen Leuten. Aber ich glaube, wenn das so ein kleiner Hinweis sein kann, sich dort zu investieren, solche Menschen zu kennen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, sich dort niederzulassen und gemeinsam Ziele im Sinne des Reiches Gottes umzusetzen. Wo bewirken Menschen Gutes? Wo kennst du die vielleicht? Wo schließt du sie in sein Gebet ein? Wo gibt es später auch Anknüpfungspunkte? Ihr seht, das hat alles etwas damit zu tun, wo wir auch mit dem Prozess später hinwollen. Ja, wenn wir als ganze Gemeinde starten, zu gucken, wie können wir in dieser Stadt aktiv werden. Wo gibt es Dinge, mit denen man zusammenarbeiten kann? Zum Beispiel Trauerland ist ein super Beispiel. Da gibt es Personen, die würde ich voll dazu zählen. Die tun Dinge, die im Sinne des Reiches Gottes sind. auch wenn da nicht Jesus als Plakat draufsteht. Und ich glaube, dass Jesus uns auch da herausfordert und wir eine gewisse weiterentwickeln müssen, zu sagen, die tun Dinge, die im Sinne des Reiches Gottes sind und da ist eine Zusammenarbeit, eine Kooperation möglich. Wir sind nicht diejenigen, die alles alleine stemmen müssen, sondern wir begegnen Menschen auf Augenhöhe und arbeiten gemeinsam. Wir nähern uns der Zielgerade. Und ich habe ja gesagt, es wird wieder eine praktische Möglichkeit geben. Eine kleine praktische Möglichkeit mit einem kleinen zeitlichen Aufwand, der aber wirklich klein ist, versprochen. Etwas, was man super im Hauskreis umsetzen kann. Ja, trefft euch als Hauskreis und dann könnt ihr dieses kleine Praxisprojekt umsetzen. Oder wenn ihr noch keinen Hauskreis habt, dann finden sich auch andere Gruppen. Und wenn ihr gleich rausgeht ins Foyer und euch einen leckeren Kaffee nehmt, mit euren Freunden klönt, dann stellt euch doch mal vor diese Pinnwand, die dort steht. Und dort stehen unterschiedliche Entdeckungstouren angeschlagen. Ja, da gibt es immer eine kurze Beschreibung. Ich werde jetzt nicht alles vorstellen. Jeder ist des Lesens mächtig. Und dann könnt ihr euch mal angucken, hey, was für Entdeckungstouren können wir eigentlich hier in der Umgebung in Oldenburg machen, um zu sehen, was Gott hier tun will. Es geht immer darum, Dinge zu entdecken, in Kontakt mit Menschen zu kommen, zu hören, was sind eigentlich ihre Nöte. So wie die Jünger ausgesandt wurden, jetzt auch auf Entdeckungstour zu gehen, Dinge zu erleben, Menschen zu begegnen, zu hören, was sind Nöte, was bewegt die Menschen, welche Erwartungen haben Menschen eigentlich an Kirche. Und diese Projekte, die dort stehen, ich sage, das ist jetzt noch was Organisatorisches, wenn ihr sagt, hey, das ist total cool, das möchte ich mit meinem Hauskreis machen oder das möchte ich alleine machen, dann kannst du dich da eintragen, da hängen nämlich auch noch Kulis. Und dann lass dich doch mal auf so ein Experiment ein. Und auch da einfach zu erleben, was hat Gott eigentlich vor? Weißt du, die Jünger sind zurückgekommen, die waren überwältigt von dem, was passiert ist. Aber das hätten sie alles nicht erlebt, wenn sie einfach bei Jesus geblieben wären. Mutigen Schritt gehen, ein bisschen raus aus meiner Komfortzone, Dinge ausprobieren. Ich glaube, dass wir spannende Dinge erleben können. Und Ziel des Ganzen wäre einfach so einen Blick dafür zu kriegen, wo sind wir eigentlich? Und das werden wir dann auch an dem ersten Seminartag mit einbauen. Eure Erlebnisse sind da ganz, ganz wichtig. Das, was ihr erlebt habt mit den Menschen, eure Sicht darauf. Ihr seid ausgestattet als Botschafter, ihr habt den Heiligen Geist und das, was der Heilige Geist euch gibt, ist so, so wichtig, damit wir ein gemeinsames Bild kriegen können. Also schnappt euch gerne den Kaffee, euren Hauskreis, stellt euch vor diese Wand, drängelt euch davor. Macht euch schlau. Wenn ihr euch eingetragen habt, kriegt ihr in der nächsten Woche noch eine E-Mail von mir. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, ein Lied hören, ein bisschen als Vortragslied. Antje wird da gleich noch was zum Text sagen. Und da denkt doch mal drüber nach, hey, wo möchte Gott vielleicht in meinem Leben noch mal etwas ein bisschen drehen, eine Blickrichtung ändern? Wo hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt, wie ich Menschen mit ihm in Verbindung bringen kann, Menschen Gutes tun kann im Sinne des Reiches Gottes. Und werde dir nochmal darüber bewusst, Jesus hat dich als Botschafter des Himmelreiches hierher gestellt. Amen.
Ich sage jetzt nichts mehr zum Text, weil wir haben jetzt doch einen Text mit Übersetzung. Insofern, lasst das Lied auf euch wirken, singt mit, wenn ihr mögt. Es geht um Gott, der Gott dieser Stadt und der Menschen in dieser Stadt ist. You're the God of the city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is none like our God.
to come, the greater things are still to be done here. You're the God of the city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done here.
Amen. Ja, es ist toll, finde ich, so zu merken, wir sind herausgefordert, uns an Stellen zu entwickeln, unseren Radius zu erweitern, auch als Gemeinde. Und da gehören ganz viele Aspekte dazu. Ich möchte einen Aspekt mal besonders hervorheben, in so einem Leib, wie es ja heißt, der Leib Jesu, den die Gemeinde darstellt auch. Gibt es Leute, die eine besondere Verantwortung haben, indem sie Menschen unterstützen wollen und dazu befähigen wollen, ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten, die nennt man Leiter. Die haben eine Verantwortung. Und ich bin sehr begeistert, ankündigen zu können, dass es ein Leiterschaftstraining bei uns in der Gemeinde geben wird, über 4 Abende, was am Ende Oktober, am Montag, dem 27. beginnen wird. 4 Abende für Leiter, die darin sich trainieren wollen, die darin Unterstützung haben möchten. Und wir wissen, dass da ganz viel Potenzial drin steckt, wenn solche Leute fit gemacht werden, weil sie dann ganz vielen anderen auch helfen können. Und wer da angesprochen ist, der findet hinten auf der Ecke von unserer Welcome Lounge diesen Flyer mit weiteren Infos. Sehr spannende Stichworte stehen da drauf und kann dann auch gucken, wie er sich anmelden kann. Ansonsten möchte ich euch bitten, alle weiteren Informationen vom Sonntagsblatt zu entnehmen. Da stehen die schön drauf. Ich möchte euch jetzt nur noch für nächsten Sonntag ganz besonders einladen. Am 5. Oktober. Wir haben da ja einen etwas besonderen Gottesdienst, aus 3 Gründen. Erstens haben wir den Friedhelm Holthüß zu Gast, der hier predigt, ein sehr inspirierender Prediger, mittlerweile aus Wuppertal kommend als dortiger Hauptpastor. Und der kommt extra zu uns und predigt hier. Und es ist sicherlich eine tolle Gelegenheit, auch noch eine besondere Gelegenheit, vielleicht auch mal Leute einzuladen, die mitkommen können. Es ist toll, ihn zu erleben. Zweitens werden wir nächsten Sonntag ja den Jürgen, der gerade hier schon gepredigt hat, für seinen Dienst segnen, weil er ja seit wenigen Wochen jetzt als Hauptamtlicher hier arbeitet. Und auch da wollen wir das natürlich als Gemeinde ganz offiziell begehen. Und ich bitte euch dazu, wie auch schon mal gesagt, ein bisschen mehr Zeit mitzubringen am nächsten Sonntag. Und drittens ist der erste Sonntag eines Quartals, also auch nächste Woche, immer der Sonntag, wo wir eine besondere Kollekte einsammeln, indem wir